Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje. Ich sitze heute am Tisch des hochgerühmten Knusikus. Und ich bin so ganz weihnachtlich jetzt schon.
Ja, ist das so?
Nein.
Ich wollte gerade sagen.
Wir nehmen ein bisschen im Vorfeld auf, aber ihr seid hoffentlich schon ganz in weihnachtlicher Stimmung. Und wir haben ja so eine kleine Tradition bei den Tischgesprächen, dass wir jedes Jahr euch mit einer kleinen Weihnachtsfolge beschenken wollen. Und wir haben ja schon viele Weihnachtsgeschichten hier erzählt. Und heute haben wir uns mal eine Perspektive vorgenommen, die nicht die Standardperspektive ist. Also wenn man am Heiligabend in die Kirche geht, dann kennt man die Weihnachtsgeschichte von Lukas, die jedes Jahr gelesen wird. Es begab sich aber zu der Zeit.
Und wo der Engel zu Maria kommt.
Das wird die Vorgeschichte im Lukas-Evangelium. Es gibt so eine Art Weihnachten im Johannes-Evangelium, sehr philosophisch. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Aber es gibt auch eine Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium. Und die ist heute unser Thema, weil die setzt ihren Schwerpunkt auf Josef. Matthäus 1, die Verse 19 bis 24, 25. Und wir haben uns vorher überlegt, wir lesen einfach mal Vers um Vers und gucken mal, was da für eine tolle Botschaft drin steckt.
Genau, wir springen, also der vorgeschlagene Predigtext, den nehmen wir, der ist ab Vers 18. Vor kommt der Stammbaum. Ja. Haben wir dazu mal eine Folge gemacht?
Habe ich mich auch gefragt.
Also, da gibt es so eine tolle Predigt von Timothy Keller zu, die ich auch schon gekauft
habe. Ich habe auch schon gekauft.
Ich hab auch schon über diesen Text gepredigt und da sehr mich bei Timothy Keller bedient. Also auch, ja, dieser Stammbaum, der total langweilig zu lesen ist, steckt voller Evangelium. Und es ist schon eigentlich gut. Also das ist ja der Beginn des Neuen Testaments eigentlich, ja. Das Neue Testament beginnt mit einem Stammbaum, in dem ganz viel zu finden ist, wobei man das nicht auf den ersten Blick, also da muss man reingucken, ja. Mhm. Aber nach dem Stammbaum, da kommt dann auch Handlung sozusagen.
Endlich passiert eine Action.
Und die ist der Text für die Christnacht. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Jesaja 7. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat ihm, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus.
Das ist ja die Weihnachtsgeschichte im Grunde aus Josefs Perspektive.
Ja.
Und vielleicht können wir mal so starten, mal so ein paar sachliche Dinge zu klären, weil es ja so ein paar Begriffe gibt, über die man erstmal so stolpert und die wir vielleicht einmal so einsortieren sollten.
Ja.
Da steht ja, dass Maria dem Josef vertraut war.
Ja.
So, das ist so eine Formulierung, die benutzen wir so heute nicht. Im Grunde heißt das verlobt.
Sie war ihm versprochen oder sie hatte sich ihm versprochen. Mhm. Die beiden waren verlobt, also waren noch nicht verheiratet, waren noch nicht zusammengezogen, hatten noch keinen Sex. Mhm. Aber es war klar, das Versprechen galt, die beiden gehören zusammen.
Mhm. Und das ist ja auch damals anders gewesen als bei uns heute. Bei uns heute ist ja eine Verlobung in Deutschland rechtlich nicht bindend. Also wenn zwei Menschen sich verloben, damals
war es fast nicht. Also ich habe gehört, also das ist jetzt Laienwissen und Hören sagen. Ich habe gehört, wenn die Frau sich ein Brautkleid kauft, auf das Versprechen hin, und dann es auseinandergeht, dann kann sie Rückforderungen an den Mann stellen.
Und damals war es halt anders. Damals war im Grunde die einzige Möglichkeit, aus der Nummer rauszukommen, eine Scheidung einzureichen.
Ja, genau.
Also so verbindlich war schon die Verlobung. Und deswegen ist diese Formulierung, die hier der Bibeltext benutzt, Josef gedachte, sie heimlich zu verlassen, das ist eigentlich der Fachbegriff für Scheidung einreichen. Also es ging nicht darum, dass Josef überlegt, heimlich nachts abzuhauen.
Ach so, echt?
Ja. Also es geht, das ist gar nicht die Perspektive.
Bist du dir sicher?
Ich habe das zumindest in zwei Auslegungen mal gehört.
Okay.
Dass es darum geht, eigentlich zu sagen.
Ich erzähle es immer anders, aber
echt?
Ja. Sag mal, wie du es meinst, ich sage es.
Ich habe mal so gelernt,
dass... Das ist ein meiner Lieblingspunkte an dieser Geschichte.
Dass Josef überlegt, tatsächlich die Scheidung einzureichen, weil das ist, was man dann macht in der Situation.
Aber wieso dann heimlich? Scheidung einreichen ist doch was Öffentliches.
Ich habe mal gehört, dass das die Formulierung, ein Terminus technicus ist.
Okay, das wüsste ich gerne, weil ich nämlich das immer anders erzähle. Soll ich dir sagen, wie ich das erzähle?
Erzähl du es mir.
Also, ich verstehe die Geschichte so und das muss jetzt überprüft werden. Ich bin jetzt wirklich verunsichert. Die beiden sind verlobt, einander versprochen, hatten noch keinen Sex und Maria ist schwanger.
Ja.
Was denkt Josef? Was muss er denken? Sie ist fremdgegangen. Josef denkt, seine Frau, die er liebt, hat einen anderen und hat mit dem das Liebesspiel gespielt.
Schöne Formulierung, ja.
Und das ist todeswürdig. Das ist also Ehebruch, stand unter Todesstrafe, ja. Steinigung und so weiter. Also Josef könnte jetzt hingehen und sagen, hier, die hat mich und so weiter.
Ja.
Und Josef beschließt aber, etwas anderes zu machen, nämlich abzuhauen. Und wenn er das macht, ist völlig klar, was jeder denkt. Er ist es und hat sie sitzen lassen. Also er überlegt eine Trennung von Maria, die ihm die Schuld gibt in den Augen der Leute. Nicht Maria ist die, die bestraft werden muss, sondern Maria ist die Arme, die von ihrem Verlobten geschwängert und sitzen gelassen. Also, und deswegen dieses heimlich, und deswegen habe ich immer gedacht, Josef ist nicht der biologische Vater von Jesus. Aber hier ist ja eine, wenn das stimmt, wie ich dies mit dem heimlich verstehe, dann ist Josef hier etwas, der hier etwas sehr Jesusmäßiges macht, nämlich die Schuld von jemand anders auf sich zu nehmen. Also er denkt ja, Maria hat ja Schuld auf sich geladen.
Ich bin übrigens bei dir. Ich kenne die, also ich würde das sogar kombinieren.
Ja.
Also er nimmt die Schuld auf sich, er reicht die Scheidung ein. Das sieht trotzdem nach außen hin so aus, als hätten die beide schon was gehabt. So. Er überlegt es sich dann aber anders, reicht die Scheidung ein und haut ab.
So.
Also ich glaube, deine Deutung, da bin ich ganz bei dir.
Ja, okay.
Nur dass es sozusagen auch formal heißt, ich lasse sie sitzen. Ich löse aktiv.
Aber das würde mich interessieren, weil dieses heimlich, bei diesem heimlich, weil das da so steht, habe ich nie an ein, das war für mich das Gegenteil von einem juristischen Akt.
Müssen wir vielleicht nochmal klären.
Ja, okay, alles klar. Müssen
wir noch klären, bevor wir hier auch wirklich Weihnachten feiern.
Ja.
Aber die Bedeutung davon ist ja, finde ich, wie feiern die damals den ersten Advent? Wir haben ja so eine kuschelige Vorstellung von Advent. So gemütlich und Gott kommt doch auf die Welt. Ist das nicht schön und toll? Gott selbst kommt auf die Welt. Ist doch wunderbar. Und man muss sich ja klar machen, für die ersten Leute damals war das überhaupt nicht wunderbar.
Ja.
Also Josef guckt sich die Situation an und für sein menschliches Auge.
Sein Leben ist kaputt.
Sein Leben ist kaputt. Er lebt in einer Ehren- und Schamkultur, wo auch selbst, wenn die das durchgezogen hätten und er hätte jetzt schnell Maria heimgeholt oder zu sich geholt, das war quasi der Akt der eigentlichen Hochzeit.
Ja.
Selbst dann hätten alle gerechnet und gesagt,
heirat mit Rückenwind.
So, ne, 6-Monats-Kind, so, ja. Selbst dann wäre klar gewesen, da ist was nicht in Ordnung gewesen.
Ja, aber er muss ja auch gedacht haben, die Frau, die er liebt, liebt ihn nicht, sondern liebt einen anderen und hat ihn hintergangen.
Und dann muss Gott im Grunde eingreifen und intervenieren. Ja. Und der Engel kommt. Und ich finde, das ist auch sprachlich so in Vers 20. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Also dieses siehe markiert im Grunde den großen Bruch in dieser Geschichte. Und Josef guckt auf die ganzen Ereignisse mit seiner menschlichen Perspektive. Und dann bringt der Engel Gottes Perspektive ins Spiel.
Ja.
Und die kann Josef von sich aus nicht erkennen. Und Josef ist ein frommer und gerechter Mann. Und trotzdem führt sein Urteil nicht dazu, dass er die irgendwie erkennen kann. Ich habe mich ja auch gefragt, ob die darüber eigentlich geredet haben. Also ob Maria, da steht ja auch nirgendwo, ob Maria gesagt hat, Josef, du, mir ist da so ein Engel erschienen, der Engel Gabriel, und der hat mir gesagt, ich werde schwanger vom Heiligen Geist, oder ob sie das für sich behalten hat.
Ja, aber selbst wenn sie es gesagt hat, ist das jetzt
bei
aller Liebe, und das meine ich jetzt so, ob das ein Mann so überzeugt, wenn deine Verlobte zu dir kommt und sagt, ich bin schwanger, das Kind ist nicht von dir, aber es ist auch von keinem anderen, es ist von Gott. Ob du dann denkst, ach so, ja, Maria. Oder ob du dann nicht doch einen ganz großen Zweifel in deinem Herzen hast. um es mal vorsichtig auszudrücken, und doch nochmal so eine Erscheinung brauchst, wo Gott sagt, ja, hier, Josef, sie hat recht.
Trotzdem ist es ein Unterschied, finde ich, ob er Maria nicht glaubt in dem Szenario, wenn sie ihm das sagt, oder ob sie gar nicht drüber redet und es für sich behält.
Ja, aber also es sind beides keine Szenarien, wo ich denke, ach, das ist, dann geht's ja.
Nee, das nicht. Ja. Ich will nur gucken, auf welche Art es schlimm ist.
Ja.
Der Engel bringt im Grunde eine neue Perspektive rein. Und ich finde, das ist jetzt was, was man an dieser Geschichte auch für unser geistiges Leben lernen kann. Wir können oft die geistlichen Dinge nicht wirklich verstehen von uns aus. Sondern wir brauchen uns, dass Gott uns eine andere Perspektive schenkt. Man guckt auf jeden Fall, warum soll ein kleines Kind, das irgendwo vor 2000 Jahren geboren wurde, mein Leben retten? Das ist doch eigentlich verrückt. Und ich brauche das eigentlich auch, dass Gott mir die Perspektive dafür schenkt. Oder Martin Luther sagt das im kleinen Katechismus. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Sondern der Heilige Geist muss es mir offenbaren. Und so war es Josef auch. Und das war ein richtig frommer Typ. Das steht hier sogar explizit im Text. Und trotzdem, obwohl er so fromm ist, er kann das nicht
sehen. Muss Gott von außen sagen, hier, siehe.
Siehe, genau, siehe. Ich finde interessant, wie der Engel Josef anspricht. Er nennt ihn nämlich Davids Sohn.
Und da bist du als Leser des Evangeliums darauf vorbereitet, weil das war ja vorher, in dem Stammbaum spielt das ja eine große Rolle.
Inwiefern kannst du es einmal ganz kurz ausführen?
Weil, also in dem Stammbaum, es gibt ja zwei verschiedene Stammbäume in den Evangelien für Jesus, und der Stammbaum bei Matthäus, der geht über Josef, also der stellt sogar Josef in die Heilsgeschichte Gottes, und da kommt genau, wer von wem abhängig oder wer von wem herkommt, und zwischendrin sind immer so kleine Hinweise aufs Evangelium, nämlich, dass auch auf die ganzen komischen Leute dahin gewiesen wird oder was sie Komisches gemacht haben, zum Beispiel bei David, dass der ein Kind durch Ehebruch gezeugt hat, was Teil dieses Stammbaums Jesus ist, und dass Jesus also in die kaputte Menschenfamilie reingeboren wird, in eine komische Familie, die er aber dann erlöst. Aber David ist eben, also bei David wusste man, der verheißene Messias wird ein Nachkomme Davids sein. Der wird ein Davids Sohn sein. Also das war zu erwarten. Und das wird jetzt hier, diese Linie wird hier angesprochen.
Und das ist ja so stark wie in diesem Stammbaum. Da heißt es ja, dass David ein Kind zeugte mit der Frau des Uriah.
Ja, genau.
Die wird nicht mehr, also das geht nicht darum, dass Bathseba nicht erwähnt werden darf, sondern dass quasi der Teil von Bathseba erwähnt wird. Also diese Ehebruchgeschichte, auf die wird angespielt.
Genau, wird deutlich gesagt. Und David hat ein Kind mit der Frau eines anderen.
Das heißt, in diesem Stammbaum ist schon das Thema Ehebruch sehr prominent.
Ja.
Auch auf anderer Ehe, also die Tamar taucht ja auch auf.
Rahab,
die Hure Rahab. Also diese ganzen Ehebruch-Themen spielen da eine Rolle. Und deswegen ist das auch so eine Verbindung dann zu der Josefs-Geschichte, weil Josef ja auch total bei dem Thema Ehebruch gerade ist. Und also deswegen diese Verknüpfung mit dem Davidssohn. So wird er angesprochen. Und ihm wird gesagt, fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen. Also der Engel ermutigt ihn, das zu tun, was er eigentlich aus menschlicher Perspektive nicht machen kann.
Also ich kann mir vorstellen, dass für David diese erste Aussage erstmal Evangelium ist.
Welche erste Aussage?
Was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Also wenn ich Josef wäre, wäre das für mich erstmal das Wichtigste. Maria ist nicht fremdgegangen. Die hat nicht einen anderen. Die hat dir nichts vorgemacht. Es ist dann auch schon verbunden mit, nimm sie zu dir, wo er genau auch weiß, das gibt Gerede und was weiß ich. Aber ich glaube trotzdem, dass für ihn die Freude da überwiegt. Ja, wo er dachte, denken musste, dass das zerbrochen ist, das ist nicht zerbrochen so. Aber dann gleich im nächsten Satz kommt sozusagen das große Evangelium, dass Maria schwanger ist mit einem Kind, was die Sünden der Welt vergeben wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich erstmal mich bei dem ersten aufgehalten hätte.
Ja.
Was mich betrifft, okay.
Das ist wirklich.
Aber es geht dann gleich nochmal eine Dimension höher, ob Josef gleich das so aufnehmen konnte. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden.
Wobei das mit dem Heiligen Geist, ich finde, das ist auch irgendwie theologisch spannend, ist mir irgendwie nie so aufgefallen, dass hier im Grunde schon bei der Inkarnation die ganze Trinität beteiligt ist.
Ja.
So, also Gott Vater, Sohn und der Heilige Geist ist quasi das Bindeglied, sag ich mal. Also, es ist vom Heiligen Geist.
Ja, das kommt ja auch in den Glaubensbekenntnissen, kommt es immer vor.
Ja, haben wir da schon mal eine Folge drüber gemacht?
Letzte Folge war du gerade, aber auch im Apostolikum ist es ja.
Ja, aber mir fiel nochmal ein, dass das ja auch in dieser Geschichte hier so drin steht. Jesus wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das ist ja ein Wortspiel, weil in Jesus ja schon das mit dem Retten drinsteckt.
Genau, der Name Jesus bedeutet Gott rettet.
Oder der Herr rettet, Gott rettet. Und das wird dann im Grunde erklärt damit, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Erstmal sein Volk. Das finde ich immer noch mal interessant, wenn man so auf das Matthäus-Evangelium guckt. Das hat auch noch mal so eine eigene Perspektive als andere Evangelien. Also im Grunde hat das Matthäus-Evangelium so diese Dynamik, dass der Blick erst eng ist und sich dann immer mehr weitet.
Es geht erst aufs Volk Israel.
Genau.
Das ist bei anderen anders. Also Lukas hat immer schon irgendwie so die anderen, die Außenseite auch sowieso im Blick. Und Johannes ist immer gleich ganz kosmologisch. Da ist gleich die ganze Welt so. Bei Matthäus wird sozusagen erstmal bei Israel angefangen.
Genau, es gibt diese Formulierung, wo Jesus sagt, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So, das, und dann aber am Ende des Matthäus-Evangeliums wird der Blick ganz weit, nämlich im Missionsbefehl.
Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Und
am Anfang ist er wird sein Volk erstmal retten. Wobei auch im Matthäus-Evangelium schon am Anfang diese andere Perspektive so aufleuchtet, weil nämlich die nächste Geschichte nach dieser, die ist mit den drei Weisen aus dem Morgenland. Ja. Und das sind jetzt nicht so fromme Juden. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das erinnert mich auch so ein bisschen an den Benediktus. Den gibt es ja oft in den Tagzeitgebeten.
Ja.
Wo Zacharias ja singt im Lukas-Evangelium. Er wird Erkenntnis des Heils geben seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Also sowohl in Matthäus als auch im Lukas-Evangelium. Wozu kommt Jesus? Um als ein Vorbild zu sein, dafür, dass wir...
Warte, bitte bleib beim Thema.
Beim Thema, du meinst, ich soll noch nicht ins...
Wir haben noch, die nächste da machen Folge. Wir eine extra Folge zu.
Okay, also auch hier ist es schon das, wozu kommt Jesus?
Um zu retten.
Um sein Volk zu retten, genau. Wobei sogar im Griechischen, das finde ich auch ganz cool, da steht noch so ein kleines Wort, Autos heißt das. Im Griechischen. Daher kommt auch das deutsche Wort Automobil. Automobil heißt ein selbstfahrendes,
selbstbewegendes
Gerät. Und im Griechischen steht selbst. Also er selbst wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also nicht ihr, sondern er. Er allein. Er allein macht das. Was ich interessant finde, ist, dass der Engel ja Josef einen Job wegnimmt.
Ja.
Josef ist Mann. Und ein Mann hat damals bestimmte Rechte. Und als Mann ist es die Aufgabe, dass man seinem Sohn einen Namen gibt. Das war damals immer so. Und Josef findet sich jetzt in der Situation wieder, dass er selbst nicht den Namen sich aussucht für sein Kind, sondern der Engel ihm das vorgibt. Also vielleicht kann man das überinterpretieren, aber ich habe mir eine Predigt auch von Timothy Keller tatsächlich auch zu dieser Geschichte mal angehört. Und er sagt auch schon, ja, auch das ist Christsein, ne? Also man gibt auch ein bisschen Autonomie auf. Also hier, nicht ein bisschen, ist ein bisschen. Jesus ist Herr in meinem Leben. Und ich entscheide nicht, sondern jemand anders entscheidet letzten Endes. Würde ich jetzt nicht überinterpretieren, aber ist trotzdem was dran.
Ja, und da ist was dran. Und ich finde, also in dieser besonderen Situation, dass Josef bekommt ja hier auch was anvertraut. Josef bekommt den Sohn Gottes anvertraut, als seinen Sohn zu erziehen, sag ich mal. Was ja, also da gibt es auch keine Vorbilder, da gibt es, also ich meine, damals gab es sowieso keine Erziehungsratgeber, aber selbst wenn es die gegeben hätte für diese spezielle Aufgabe, gibt es keinen Erziehungsratgeber. Ich habe dir im Vorfeld schon, habe dich auf so ein Lied hingewiesen, es gibt so ein ganz tolles Lied von Michael Card über Josefs Lied heißt es, wie Josef darüber singt, wie er als Zimmermann einen König erziehen soll und so. Also das ist ja, also du hast Verantwortung, du hast dem Kind auch was zu sagen und gleichzeitig. Und da auch nochmal deutlich zu machen, das ist eine Korrektur, aber ja auch ein Trost, das sagt, nee, ich nehme dir da auch einen Teil ab. Ich sag dir auch, also zum Beispiel das Namen geben und so weiter. Also Gott ist auch damit drin. Ja. Das ist ja sowohl ein Recht und Pflicht wegnehmen, als auch eine Entlastung, finde ich, um deutlich zu machen, das ist, du hast deine Aufgabe, so eine Aufgabe hatte noch nie jemand und hatte auch danach nie wieder jemand. Nee. Und trotzdem ist es nicht so die totale Überforderung, so ja, hier, mach mal, sondern Gott ist da am Wirken und sagt, das ist mein Sohn und ich bleibe auch bei meiner Verantwortung da. Und jetzt, ich finde, es gibt, ich muss daran denken, dass bei dem Täufer Johannes, da gibt es ja im Lukas-Evangelium auch so eine Geburtsgeschichte, da redet der Engel dem Zacharias auch rein und sagt ihm, wie er den Johannes nennen soll, weil der so eine besondere Bedeutung im Heilsplan Gottes hat. Aber hier ist es nochmal.
Und jetzt schaltet sich auch Matthäus ein und interpretiert das, was davor geht. Vers 22, das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Und dann kommt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns.
Denkst du, das ist Matthäus, der das sagt?
Oder glaubst du, dass der Engel ist, der das
sagt? In meiner Fantasie. Also okay. Ich merke, wir haben alle so unsere Vorstellung.
Ja, ne? Na klar.
Wir haben unsere Vorstellung. In meiner Vorstellung sagt das der Engel. In meiner Vorstellung sagt das der Engel. Ja. Und das ist auch nochmal eine Zusage an Josef. Ah. Hier, du wurdest dich hier vielleicht mit Jungfrau und so weiter, aber denk doch dran. Da hast du das schon mal gehört.
Finde ich auch nicht schlecht.
So ist.
Ja, finde ich, kann ich mitgehen.
Ja. Man weiß es nicht, ne? Es ist, also wir haben hier keine Anführungsstrichen oder sowas. Nee. Wir können hier nicht an der Zeichensetzung erkennen, ist das noch wörtliche Rede des Engels oder ist das schon Matthäus, dem da was einfällt. Also wenn ich es verfilmen würde, würde ich es immer den Engel sagen lassen.
Finde ich sympathisch. Ich sag mal, glaube ich, also warum, glaube ich, viele auch von Matthäus ausgehen, weil das in Matthäus so ein durchgängiger Move ist, dass Matthäus sehr viele Bibelzitate bringt. Also Matthäus ist der von den vier Evangelisten, der am häufigsten sagt, und hier wurde was erfüllt. Also Matthäus sagt, da wurde was versprochen, verheißen im Alten Testament, und jetzt wird das in Jesus erfüllt. Das ist quasi so ein durchgängiger Move, der sich durch das ganze
Matthäus... Sprachlich kennen wir diese Sachen, diese Einschübe von Matthäus. Ich habe nur gedacht, also weil... Es endet ja dann mit, als Josef vom Schlaf erwachte. Und deswegen war das für mich noch Teil des Traums sozusagen. Aber
ich finde es gut.
Weiß es nicht.
Ich werde es klauen. Ja. Ich werde es trotzdem klauen. Ja, ob stimmt oder nicht. Vielleicht ganz interessant, das ist sogar so eine Art Klammer, die durch das ganze Matthäus-Evangelium geht und das so umschließt. Also in der Passionsgeschichte selber gibt es dann einen Vers, Matthäus 26, Vers 56. Aber das ist alles geschehen, auf das erfüllt würden die Schriften der Propheten. Und dann heißt es, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Also, so, aber das ist sozusagen die Klammer. Also, wenn Jesus kommt, dann erfüllt er das, was Gott schon im ganzen Alten Testament versprochen hat. Also, es war nicht nur eine Idee von Jesaja, was jetzt kommt. Das ist ja ein Jesaja-Zitat, Jesaja 7, Vers 14. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Sondern Gott selbst hat geredet durch den Propheten Jesaja. Sagt er ja auch, ne? Was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Und dann kommt dieser berühmte Satz, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben.
Darf ich nochmal sagen, warum ich das auch denke? Also ich glaube beides ist möglich, aber, also ich komme mir gerade selber auf die Spur. Ich würde eher sagen, nee, das hat nicht der Engel gesagt, sondern das ist ein Matthäus-Zitat, wenn dieser Einschub nach Vers 25 kommen würde. Also als die Geschichte vorbei ist.
Aber so macht Matthäus das an anderer Stelle auch nicht, dass er immer wartet, bis die Geschichte vorbei ist und dann das bringt. Der haut das einfach immer mittendrin rein.
Na gut.
Aber ja. Es kann ja auch beides stimmen.
Heutzutage kann auch beides stimmen. Also inhaltlich macht das ja keinen Unterschied. Nee. Es macht einen Unterschied für die innere Imagination.
Ja. Wir könnten jetzt in die Untiefen absteigen, ob man das Wort Jungfrau eigentlich richtig übersetzt hat. Aber vielleicht schenken wir uns diese Diskussion heute.
Oder? Die schenken wir uns heute, ja.
Schenken wir uns heute.
Ich finde das leicht zu beantworten. Die spannende Frage ist,
ja.
Oder die schwierige Frage ist, wenn man dann in Jesaja 7 guckt, dass das da nochmal dass da der ganze Kontext eine andere Bedeutung hatte.
Mhm. Willst du ein, zwei Sätze dazu sagen? Oder?
In Jesaja 7 ist das eine Prophezeiung an einen König, der selber etwas sehen soll, der hunderte Jahre vor dieser Geschichte, der selber dem selber ein Zeichen versprochen wird, was er sehen soll, an dem er etwas erkennen soll, und dann wird das gesagt. Und das ist sozusagen das Vertrackte, dass man irgendeinem König sagt, ja, pass auf, das Zeichen dafür, dass Gott sein Wort hält, ist, dass eine Jungfrau ein Kind geboren wird, weil das weißt du ja nicht. Also wenn irgendjemand ein Kind geboren wird, woher weißt du, dass es eine Jungfrau war und so, das ist auch ein Beleg dafür, dass man dieses Wort, man kann es als junge Frau oder als Jungfrau übersetzen, das ist völlig richtig, nur bei junge Frau, das ist das Zeichen, dass eine junge Frau ein Kind geboren wird, ja, das ist jetzt,
Das passiert also, häufiger mal.
Das passiert ja häufiger. Also was soll daran ein Zeichen sein?
Ja. So.
Also ich finde tatsächlich, wie Jesaja 7 im damaligen Kontext gemeint ist, das finde ich eine viel kompliziertere Stelle als die Frage, dass ein Zeichen eigentlich nur das ist, wenn es um eine Jungfrau geht. Das ist was Besonderes.
Dass diese Geschichte im Matthäus-Evangelium eine Jungfrauengeburt voraussetzt, ist irgendwie sehr, sehr evident aus dem, was wir hier
genau
gerade besprechen.
Das kommt auch. Ich habe mal gehört, jemand hat gesagt, ja, Luther hat das falsch übersetzt. Nein. Also man kann darüber reden, ob man den Text von Jesaja 7, ob man dieses Wort so oder so übersetzt. Ja. Das kann man grammatikalisch, darüber kann man diskutieren. Hier ist der ganze Kontext so, dass völlig klar ist, dass hier eine Jungfrau, also eine Jungfrau und keine Jungfrau gemeint ist. Ja. So.
Und sie geben ihm den Namen Immanuel. Ja. Und erstmal denken, das ist nicht Jesus. Hä? Ist ja, also ja. Komisch. Also eben, also
warum, genau, das ist wirklich ein bisschen komisch.
Warum nennt er den dann nicht Immanuel, sondern Jesus?
Ja,
ne?
Sag du mal.
Ich würde sagen, dass das am Ende auf das Gleiche hinausläuft. Also Gott mit uns. So, also das ist ja die Botschaft. Gott ist mit uns. Also Gott kommt, um das eigentliche Problem zu lösen. Und von daher sehe ich da keine große Diskrepanz zwischen den Namen Jesus und Immanuel. Und das Coole ist, finde ich nochmal, das ist mir auch erstmal klar geworden, dass das überhaupt die Botschaft ist, mit dem das Matthäus-Evangelium endet. Also
ja,
der letzte Satz des
Matthäus-Evangeliums. Genau. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ja.
Und das ist quasi Immanuel. Also man könnte auch sagen, der letzte Satz ist, ich bin Immanuel, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dafür ist er gekommen. Es gibt sogar noch, es ist jetzt auch wieder so eine kleine Nerdigkeit, die ich irgendwie in den Kommentaren zu diesem Text gefunden habe, aber ich fand die irgendwie auch cool. Es gibt nämlich, Matthäus zitiert Jesaja 7,14 fast korrekt. Er ändert nur eine kleine Stelle, ist bei ihm leicht anders. Nämlich bei Jesaja 7,14 heißt es, sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Mhm. Und bei ihm ist es ein Plural. Sie werden ihm den Namen Immanuel geben.
Ja, okay, alles klar.
Und die Frage ist sozusagen, also wer sind die Sie? Und man kann überlegen, na gut, auch in Jesaja 7 war das schon das ganze Haus Davids im Blick. Also ist das wirklich ein Widerspruch? Aber es gibt auch einige Ausleger, die sagen, das ist vielleicht schon so ein Ausblick auf das ganze Matthäus-Evangelium. Weil sich alle immer eigentlich freuen, dass Jesus kommt, um sie zu retten von ihren Sünden. Und
okay.
Sie freuen, sie sagen, das ist unser Jesus. Also immer, wenn Jesus genannt wird, schwingt diese tolle Bedeutung, dass einer kommt, um uns zu retten, gleich mit. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Ich würde sagen, hier ist ein Davids Sohn, der anders reagiert als viele im Hause David, wenn wir das Alte Testament lesen. Also Gott gibt ja oft Versprechen und Verheißungen seinem Haus David. Und ich sag mal, viele Leute aus dem Haus David sind jetzt nicht so treu gegenüber Gottes Wort und seinen Geboten und Zusagen gewesen.
Und da waren Könige und Königssöhne dabei. Ja. Und hier haben wir so einen Handwerker, der einen König aufziehen soll, um ihn auch nochmal an dieses Lied anzuspielen, der den König aufziehen soll. Und der ganz, also ich finde es eine ganz rührende Geschichte über Josef. Josef kommt ja sonst nicht so, kommt nicht mehr so vor. Also Maria hat noch mehr Auftritte und es gibt mehr Geschichten über Maria in den Evangelien und so. Josef ist dann sehr im Hintergrund, aber hier wird doch deutlich, wie wichtig er war und was das für ein feiner Kerl gewesen sein muss.
Gut, ich habe ja eine Predigt von Tim Keller gehört zu dem Text. Und ich weiß, darf man eigentlich Tim Keller so ein bisschen kritisieren? Oder?
Ja, darf man.
Darf man?
Wenn man deutlich macht, dass man von unten kritisiert.
Aber ein bisschen unsicher bin ich mir schon noch, ob meine Kritik eigentlich trifft. Also er sagt am Ende schon, dass Josef sehr mutig ist und dass wir uns auch so ein bisschen so ein Vorbild an den Mut von Josef nehmen können. Dass es diese Treue von Josef ihn auch viel kostet.
Ja.
Also er verliert seinen sozialen Status, der ist ramponiert.
Ja, ja.
Und das heißt es eben auch, wenn wir quasi Jesus nachfolgen und wir treu sind. Ist das ein bisschen aus der Geschichte dann doch eine ethische Geschichte zu machen?
Nö. Ich finde doch, man darf die Geschichte lesen und kann über Josef staunen und kann sich auch ermutigen lassen und sozusagen. Ich würde nicht sagen, dass das der Hauptpunkt der Geschichte ist. Also das ist, glaube ich, doch der Unterschied. Also aber, dass da Josef uns hier ein ethisches Vorbild als jemand hingestellt wird, wo ich sage, oh, da will ich mir gerne eine Scheibe von abschneiden, das ist, glaube ich, unbenommen. Das darf man auch an anderen Stellen. Aber Josef ist nicht die Hauptfigur hier. Die Hauptfigur ist hier die Verheißung, hier dieses Baby. Das wird sein Volk von ihren Sünden retten. Das ist doch das Wichtige. Also da muss doch von dieser Freude muss man noch angesteckt werden.
Das ist die Hauptsache.
Ja.
Sehr gut. Soweit mal unser kleiner Ausflug in die Josefsgeschichte hier. Noch eine letzte Sache in eigener Sache. Wir freuen uns über alle, die den Podcast hier unterstützen, auch finanziell, weil uns das vieles leichter macht, weil wir jemanden haben, der für uns auch die Folgen produziert und schneidet. Wir haben uns überlegt, wir wollen Danke sagen für alle, die dieses Jahr gespendet haben bei uns, 100 Euro oder mehr. Da wollen wir durch ein Buch von mir mit persönlicher Widmung schicken im Januar. Vielleicht mögt ihr uns unterstützen und in jedem Fall wünschen wir euch frohe, frohe Weihnachten.
Ja.
Und Knut hat noch eine letzte Beobachtung und die möchte er mit euch teilen.
Na, du hast mich vorhin gefragt, wo sozusagen, wer so die Hauptfigur der Geschichte ist. Und ja. obwohl ich von Josef ganz angerührt bin hier und mir das eben auch so vorstelle, was das für ihn bedeutet und das auch hilfreich finde, finde ich schon so cool bei dieser Geschichte. Also, es geht los mit die Geburt Jesu Christi. So ist die Einleitung in die Geschichte. Und dann endet sie mit, und sie gab ihm den Namen Jesus. Also Jesus ist am Anfang und am Ende, kriegt für die Dummen, um wen geht's hier? Und das, was Josef hier so gesagt wird und was Josef hier verheißen wird, ist eben, dieses Kind ist der Jesus, also der Gott rettet, der Gott mit uns. Also das ist sozusagen, ich finde völlig klar, was hier so die Hauptmessage dieser Geschichte ist. Und das in diesem Licht davon auch noch andere Sachen stehen, aber also weil du mich gefragt hast, ob das eigentlich eine Vorbildsgeschichte nur ist. Da ist auch eine Vorbildgeschichte, ja. Aber das, und das darf man auch sagen, und da darf man aber es gibt noch was Tolleres in dieser Geschichte als das Vorbild. Ja.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.